Ja, vielen Dank für die Einladung hierher und die freundliche Begrüßung jetzt. Und ich will versuchen, mich durch dieses schwierige Thema durchzuwursteln, könnte man sagen. Ich meine, das Wort Tugend hat etwas Modriges vielleicht. Also mir fällt immer zuerst dieser Satz meiner Großmutter ein, die alten Leute sind recht tugendlich, die haben es alles hinter sich. So war es mir zumute, als ich mich mit diesem Thema begonnen habe zu befassen. Also heute in einem Seminar in der Universität über Tugend, allein der Begriff wird wahrscheinlich schon Depressionen oder das verstärkte Schicken von WhatsApp-Nachrichten auslösen oder so etwas. Er langweilt erstmal. Und der Begriff Tugend und wirkt so wie etwas, was ins vorvorige Jahrhundert gehört. Aber vielleicht ist das, und darum ginge es mir in der Zeit, die mir hier zur Verfügung steht, doch wichtig, diesen Begriff wieder aus der Versenkung zu holen, weil wir ihn vielleicht dann doch noch wieder gebrauchen können. Martin Hebenstreits Worte waren in gewisser Hinsicht sozusagen das ideale Sprungbrett für das, was ich zu sagen versuche. Ich fange mal mit dem Erlebnis an, das ich vor kurzem hatte. Ich war in Mainz auf einer Veranstaltung zu diesem Thema Fridays for Future. Davon haben alle gehört, Greta Thunberg etc. Ich kam dahin, es waren ungefähr 10.000 junge Menschen da, vergleichsweise wenig verglichen mit Frankfurt oder Berlin. Und meine Gegenwart hat den Altersdurchschnitt zwar nur wenig verändert, aber doch irgendwie erkennbar einen Unterschied gesetzt. Und es gab interessante Plakate, es gab also vor allen Dingen Menschen, so, die um die, das Alter 16 bis 23 sich bewegten. Und dann gab es eine kleine Rednertribüne, die war relativ niedrig, sodass man nicht so gut sehen konnte. Und dann gab es eben von den jungen Leuten den lauter erschallenden Ruf, hinsetzen, hinsetzen. Und die jungen Leute setzten sich auch alle auf das Pflaster, auf die Steine. Und die Älteren, die wenigen, blieben irgendwie stehen. Und ich wusste natürlich, weswegen sie stehen blieben, weil sie sich nämlich alle die Frage stellten, kommen wir da auch wieder hoch? Das war das Erste, was sozusagen mich nachdenklich machte. Aber dann habe ich so die Stimmung und die Aura dieses Nachmittags und Abends so empfunden. Und es war ein, würde ich mal sagen, zwiespältiges Gefühl. Ich musste an die Worte von Greta Thunberg denken, die sie vor der UNO angesichts des Klimathemas formuliert hat. Sie haben sie alle gehört, aber ich rufe sie noch mal in Erinnerung. Wie könnt ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen? Mit euren leeren Worten? Wir stehen am Anfang eines Massenaussterbens. Und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und das Märchen vom wirtschaftlichen Wachstum, das nie aufhören werde. Wie könnt ihr es wagen? Ihr lasst uns im Stich, wir werden euch das nicht vergeben. So sprach die 16-Jährige. Und das hat in mir die Erinnerung an die Überlegung dieses Buch, das Martin Hebenstreit zitiert hat, wachgerufen. Aber ich habe auch gedacht, gehöre ich eigentlich jetzt dazu oder bin ich eigentlich derjenige, der als Angeklagter angesprochen wird? Und es war ein zwiespältiges Gefühl. Und ich habe mich gefragt, kann diese Stimmung eigentlich auch kippen? Dieses Fridays for Future, was ein wichtiges Anliegen vorträgt, aber was auch eigentlich einen neuen Generationenkonflikt begründen könnte. Ich habe mich da im Gegenüber zu diesen jungen Leuten ja keineswegs unschuldig fühlen können. Ich bin an den Prozessen, die Greta Thunberg und ihre vielen Anhänger und Anhängerinnen ja beteiligt. Wie weit sie, die jungen Leute, es selber auch sind, ist eine zweite Frage. Aber ich habe mich gefragt, könnte es mir eigentlich auch geschehen, dass das in der Universität zu einem großen Thema wird? Nicht nur ein Thema, bei dem es um die Frage Klimakatastrophe, ja oder nein, und was tun wir da, handeln könnte, sondern dass dieses Gegenüber von jungen Menschen, die sagt, ihr habt uns das eingebrockt. Kann das zum Thema der Universität und vielleicht der Gesellschaft werden? Ich glaube, dass wir uns das sehr deutlich fragen müssen. Es ist unglaublich bewegend, dass junge Menschen diesen Schritt an eine solche radikale Politisierung, nachdem ich sie über viele Jahre als politisch apathisch wahrgenommen habe, jetzt zu tun. Aber es ist darin auch ein großes Konfliktpotenzial, glaube ich, das man nicht übersehen kann. Und vielleicht ist der Begriff Tugend nicht die Brücke zwischen den Generationen. Aber das, was mit diesem Begriff einmal gemeint gewesen ist, könnte vielleicht eine Brücke zu bauen erlauben. Ich rufe das in Erinnerung, was dieser Begriff eigentlich mal bedeutet hat. Der setzt sich ja zusammen aus den antiken Tugenden und den im Mittelalter hinzugekommenen christlichen Tugenden. Die antiken Tugenden, die uns auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so richtig an Tugenden erinnern, Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigung, Tapferkeit. Klugheit pflegen wir heute mit PISA-Studien zu messen, ist auch keine Tugend, oder wie soll ich das verstehen? Mit der Mäßigung ist es schon etwas anders. Die Mäßigung ist etwas, was ziemlich deutlich zu diesem Thema, das da in Mainz auf dem Platz vor dem Dom zum Tragen gekommen ist, spricht. Also von der Temperanz, ja, haben die Bewohner der Antike offensichtlich schon etwas verstanden. Und dann ist eben in der christlichen Kultur noch zu diesen vier Tugenden, sie die drei christlichen, Glaube, Liebe, Hoffnung, hinzugekommen. Und das war der Kanon, auf dem die Menschen jahrhundertelang, jahrtausendelang, kann man vielleicht sogar sagen, geruht haben. Aber im Grunde genommen ist die Erinnerung an diesen Schatz der Antike und des Mittelalters ja eigentlich aus unserer Welt verschwunden. Also wenn ich meine Studis fragen würde, und ich schätze sie sehr, ob sie eine der sieben Tugenden nennen könnten, dann würden sie eigentlich wahrscheinlich im Regelfall gar nicht wissen, wovon ich da reden will. Wir haben es mit dem Abbruch einer solchen Erinnerung an das, woher wir kommen, zu tun. Und das ist vielleicht auch ein Teil unseres Elends. Aber es passiert ja noch etwas ganz anderes im Moment. Dieses ganz andere besteht darin, dass wir in einer Welt leben, wo eigentlich solche Orientierung an normativen Größen zu verschwinden scheint. Wir sind dabei, eigentlich moralische Fragen in technische Lösungen umzuwandeln. Wo mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, ist, dass auf Intensivstationen in den Vereinigten Staaten zuerst ausprobiert worden ist, ob es denn noch das Gewissen des Arztes oder der Ärztin ist, das heranzuziehen wäre im Falle der Frage, soll man diese Behandlung fortsetzen oder soll man das nicht tun. Und da wurde dann in Oregon so ein Modell entwickelt, das eigentlich rechnete, das ausrechnete, wie sind die Lebenschancen eines Menschen, der da auf der Intensivstation ist. Da fragte man nicht mehr das Gewissen, sondern man fragte die Daten. Und dann gab es so ein Ampelmodell. Grün hieß, große Überlebenschancen weitermachen. Gelb hieß, ist unklar. Und rot hieß, eigentlich auf der Basis der erhobenen Daten kann man eigentlich abschalten. Und ich glaube, das ist, sagen wir mal, die Grundtendenz, mit der wir es zu tun haben, weswegen der Begriff der Tugend auch so altmodisch daherkommt. Dass wir eigentlich dabei sind, moralische Entscheidungen durch technische Berechnungen abzulösen. Und da ist dieser schwer verständliche, aber unsere Realität immer mehr bestimmende Begriff des Algorithmus eigentlich das, womit wir es zu tun haben. Ich gestehe, dass ich öfter bei Amazon, wenn auch schamrot, bestelle. Aber Amazon weiß, was ich lesen möchte. Ich kriege die richtigen Tipps. Sozusagen aus dem, was ich so bestelle an Büchern, kommen, und es ist einfach faszinierend. Es kommen die richtigen Vorschläge für das, was ich lesen soll. Es nimmt mir nur noch keiner das Lesen ab, aber das ist gewissermaßen vielleicht der nächste Schritt. Also Algorithmen, die in unserem Leben schon überall da sind und an vielen Fällen im Grunde genommen, sagen wir mal, uns die Frage nach Entscheidungen, was wir eigentlich möchten und was wir nicht möchten, immer deutlicher abzunehmen im Begriff sind. Und deswegen kann man einen Augenblick lang so die Vorstellung haben, dieses ganze Gerede von Tugend ist etwas so rückwärtsgewandtes, dinosaurierhaftes, da kann man lieber ein Dinosaurier-Skelett im Senckenberg-Museum anschauen, weil es eigentlich zu dem, was uns bewegt, nichts mehr beiträgt. Dann sind wir zugleich, wenn ich nochmal auf den Mainzer Marktplatz zurückschaue, mit diesem Thema Klimawandel wage ich gar nicht mehr zu sagen. Das ist ja ein verharmlosender Begriff. Wir haben es ja schon mit dem Eintreten von etwas Katastrophischem zu tun. Jeder kann das inzwischen selber erfahren und man muss gar nicht mehr irgendwie auf die Wissenschaft, die dies oder jenes aufzählt, alleine vertrauen. In meinem Garten sind in den letzten 2 Jahren fast keine Insekten mehr aufgetaucht. die Hälfte der Vögel, die da sonst gewesen sind, sind nicht mehr da. Zum ersten Mal habe ich das erlebt, dass über diesen toten Maisfeldern, von denen ich umringt bin, keine Lerchen mehr, jetzt sage ich mal pathetisch, jubiliert haben. War vorbei. Wir haben im letzten Jahr und im vorletzten Jahr in Deutschland eine Dürre gehabt, wie wir sie sehr lange nicht erlebt haben. Und die Skurrilität ist, dass, wenn man sich dann die Tagesschau angeguckt hat und die Wetternachrichten, immer noch jubiliert wurde, nicht wie die Lerchen, sondern es wurde gesagt, und wieder haben wir einen wunderbaren Sonnentag. Und keiner kriegt eine Gänsehaut, weil eigentlich das Ausmaß, in dem die Grundwasserspiegel inzwischen abgesunken sind, einen beunruhigen könnte und das Jubilieren über noch einen Sonnentag einem auch im Halse stecken bleiben könnte. Jeden Tag sterben Pflanzen- und Tierarten aus. Ich wiederhole, was Sie wissen, aber es ist, glaube ich, es bleibt uns nicht erspart, darauf zu schauen, sonst das anzuschauen und die Frage, was das mit unseren Tugenden und Untugenden zu tun hat. Ich bin viel in Afrika, aus verschiedenen Gründen, aus wissenschaftlichen Gründen, aber aus den Gründen auch praktischer Hilfe vor Ort, wenn ich es mal so sagen darf. Und Namibia, wo ich in den letzten Jahren besonders oft gewesen bin, hat eine Jahrhundertdürre erlebt. Es hat im dritten Jahr praktisch nicht geregnet. Die Tiere sterben. Die Hirse, der Mais, die Bohnen sind nicht aufgegangen. Und die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen sind dem Hunger nahe. Die Schuhspeisung in Namibia hat aufgehört, weil der Staat es nicht mehr bezahlen kann, weil der Staat pleite ist, auch in diesem Zusammenhang. Und das gilt nicht nur für Namibia, das gilt für das gesamte südliche Afrika, es gilt für Äthiopien auch. Und wir können nicht darüber hinwegsehen, dass das, was dort passiert, mit dem, wie wir leben, zu tun hat. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt ist, dass wir uns darüber klar werden, dass die Folgen eines Lebensstils, wie wir ihn uns angewöhnt haben, ich bin voll mit dabei und da drin, sozusagen verheerende Folgen, vorläufig noch vor allen Dingen in anderen Teilen der Welt haben. Ich erinnere mich an eine Situation in Malawi, wo ich vor 2 Jahren eine Studie gemacht habe über Mangelernährung bei Kindern. 50% der Kinder in Malawi sind mangelernährt. Die bleiben zu klein und bleiben in ihrer geistigen Entwicklung zurück, weil es nichts mehr zu essen gibt oder immer weniger. Und es kann keine Frage sein, dass das zusammenhängt mit einem Wandel der Klimabedingungen und der, auch das kann keine Frage sein, hängt zusammen mit unserem Lebensstil. Und da ist dann eigentlich die Erinnerung an das antike Ideal der Mäßigung, der Temperantia 1, das mit einem Mal wieder anfängt zu leuchten und uns gewissermaßen eine Richtung anzeigen kann, in die wir gehen müssten. Also wir brauchen so etwas wie Selbstbegrenzung. Und ich glaube, es geht entscheidend darum in den nächsten Jahren, ob wir das erleben als eine Erniedrigung, als eine Einengung, als ein sozusagen ein Ersticken unserer Wünsche oder ob es uns gelingt, die Temperanz, ja, die Mäßigung als etwas zu begreifen, was uns befreit. Wenn wir nicht ziemlich schnell unseren Lebensstil ändern, dann wird sich die Katastrophe zuspitzen. Also das, was jeder von uns an Ressourcen verbraucht, ist nicht weltverträglich. Wenn die Afrikaner auch so viel verbrauchen wollten an Wasser und all den Ressourcen, die uns gewohnt sind, dann brauchten wir 5 Planeten für den Müll und 5 Planeten für die Ressourcen. Davor kann man stehen, man kann sich ohnmächtig fühlen im Blick auf die Frage, was kann ich eigentlich wirklich machen? Aber es gibt ganz viele kleine Dinge, die man machen kann. Ich glaube, da fängt es an. Also ich bin im Moment etwas befasst mit diesem Thema Textilindustrie in Äthiopien. Und da hat die GEZ, diese deutsche Entwicklungsorganisation, einen schönen Vorschlag gemacht. Hat gesagt, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir in unseren Kleiderschränken jeder nicht mehr als 30 Stück haben. Kann man sich noch darüber streiten, ob die Socken mitgezählt werden sollen oder nicht. Aber sagen wir mal, das, was da passiert, dieser ungeheure Verbrauch an Kleidungsstücken, diese Läden, die damit Reklame machen, kaufen, ist billiger als waschen, gewissermaßen sozusagen, beschleunigen einen Prozess der Umwälzung und des immer schnelleren Modewechsels, der, wenn man dahinter guckt, wie viele Ressourcen da verbraucht werden, für eine Jeans werden mehrere tausend Liter Wasser verbraucht. Und ich glaube, es ist eine zentrale Frage, dass wir beginnen, auf die Dinge zu schauen, die unseren Lebensstil ausmachen. Und versuchen, da eine Änderung herbeizuführen. Ich kann mir den Begriff der Tugend angesichts der Krisen, mit denen wir es zu tun haben und zu tun haben werden, nur so übersetzen, dass es darum geht, sich an das zu erinnern, was es uns erlaubt, einen selbstbegrenzten Lebensstil vielleicht in die Wege zu leiten. Und das geht nicht ohne die globale Perspektive, das geht nicht ohne, dass wir uns darüber klar sind, dass das, was wir machen, andernorts und entfernt von uns vorläufig noch seine katastrophalen Folgen hat. Aber wir sehen es ja bei uns allmählich auch. Und es hängt ja nicht nur zusammen damit, oder es ist nicht nur sichtbar, dass die Insekten sterben oder dass die Vögel ausbleiben und dass die Fichten in Deutschland vor dem Aussterben sind, weil sie mit diesen neuen Klimabedingungen nicht mehr zurechtkommen, sondern es geht ja auch um die Binnenverhältnisse. In Deutschland besitzen 43 Menschen so viel wie die Hälfte aller Deutschen. Und das ist ja ein weltweites Phänomen. Also ich habe neulich gelesen, dieses sehr schöne Bild, die 63 reichsten Menschen der Welt, die man in einem Bus unterbringen könnte, repräsentieren die Hälfte des Weltvermögens. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Fantasie habe, der könnte in den Abgrund fahren, aber es ist gewissermaßen der Ausdruck für eine Weltstruktur, die eigentlich die Apartheid, die wir gegeißelt haben in Afrika, wiederholt. Wir haben eine neue Apartheid. Wir leben mitten in einer Gesellschaft der Apartheid, in der Reich und Arm immer weiter auseinanderklaffen und auseinanderfallen. Und je genauer man hinguckt, desto mehr sieht man, dass eigentlich, sagen wir mal, das, was die Tugenden gemeint haben, nämlich dass ein Zusammenleben der Menschen von Formen der Gemeinschaftlichkeit und der Zuwendung abhängig sind. Wir haben es uns angewöhnt, sagen wir mal, ein paar Problemen, sie auszulagern an Dienstleistungen. Aber wenn man sich das anschaut, was zum Beispiel in Deutschland, für Deutschland kenne ich die Zahlen, für Österreich kenne ich sie nicht, aber sie dürften nicht sehr viel anders sein, der neue deutsche Krankenhausbericht beschreibt, dass wir in 15 Jahren mindestens 340.000 neue Pflegeplätze brauchen, dass wir 280.000 neue Pflegekräfte brauchen und wir gleichzeitig wissen, dass wir die einfach nicht haben und nicht kriegen werden und dass eigentlich das zusammenhängt, für meine Begriffe, mit dem Verkümmern von Tugenden, die die Möglichkeit von Gemeinschaftlichkeit, von Austausch, von Wärme möglich gemacht haben. 2050 wird in Deutschland die Zahl der 85-Jährigen, der über 85-Jährigen, um 260% gesteigert sein. Was bedeutet das? Es ist schön, dass viele Menschen die Möglichkeit und die Möglichkeit haben, so alt zu werden. Aber wir werden diese sozialen Probleme, diese sozialen Phänomene nicht nur mit Geld lösen können, sondern wir werden die Wiedererfindung von Gemeinschaftlichkeit brauchen. Und dafür ist das Nachdenken über Tugenden, glaube ich, von einer zentralen Bedeutung. Alle die Milieus, die den Zusammenhalt unserer Gesellschaften getragen haben, die kirchlichen Milieus, die Sportvereine, die Gesangsvereine, die Nachbarschaften. Alles dieses verschwindet ja genauso wie die Insekten, kann man sagen. Und wir werden die sozialen Probleme, die auf uns zukommen, auch hier in Deutschland, nicht bewältigen können, wenn wir nicht so etwas wie eine Wiedererfindung der Gemeinschaftlichkeit und des Zueinanders und der Nähe ermöglichen. Also das Thema Demenz ist ein zentrales Beispiel dafür. Das wird so groß, dass wir es mit Geld alleine, mit Sicherheit nicht werden lösen können. Sondern wir brauchen, ich will auch gar nicht mal sagen die Zivilgesellschaft, wir brauchen aber die Wiedererfindung von Nachbarschaftlichkeit. Das heißt aber auch vielleicht, dass wir den Begriff der Tugenden weiterentwickeln müssen. Vielleicht brauchen wir viel Respekt vor den alten, antiken und christlichen Tugenden, aber wir brauchen gleichzeitig für das, was wir jetzt haben, noch etwas anderes. Wir haben eine Gesellschaft, in der das Risiko, im Alter allein zu sein, bei 50% liegt. Also meine afrikanischen Freunde stehen immer vor dem Rätsel, wenn ich ihnen das erzähle und sie sagen dann, wie kann das sein, dass in einer so reichen Gesellschaft wie der euren, ihr eure Mütter und Väter in irgendwelche Heime gibt, wo sie 3.000 Euro bezahlen müssen. Wie kann das in einer reichen Gesellschaft passieren? Nun, ich weiß, dass unsere Verhältnisse so sind, dass es in mancher Hinsicht und manchmal nicht anders geht. Aber die Frage müssen wir uns stellen lassen, welchen Weg wir gegangen sind, dass wir Menschen, die pflegebedürftig sind oder die dement sind, eigentlich immer nachdrücklicher und immer unausweichlicher in Institutionen abgeben. Das ist ja doch etwas, was für meine Begriffe mit dem Insektensterben was mal zusammenhängt. Wir befinden uns nicht nur in einer Situation des Wandels des Klimas, sondern wir finden uns auch in einer Situation des Wandels des sozialen Klimas, der sozialen Verhältnisse, die uns immer einsamer machen und die uns immer scheinbar unabhängiger machen von dem anderen. Es geht um so etwas wie die Wiedererfindung und die Neufindung von Tugenden, die auf unsere Situation stimmen und passen. Also Ivan Illich, mein Lehrer, hat von Umsonstigkeit gesprochen. Ein sonst sprachlich nicht so sehr schönes Wort. Aber es geht eigentlich darum, dass wir uns wiederentdecken als Menschen, die sich auf den anderen verlassen können müssen, ohne bezahlen zu müssen. Die Konsum- und Warengesellschaft gibt uns ja gewissermaßen die Idee an, dass es nichts gibt, wofür wir nicht bezahlen. Und ich glaube, die Idee ist inzwischen da, dass das der falsche Weg ist und dass es ein Zurückgehen muss zu Tugenden, die wir nun vielleicht anders nennen. Ich würde sagen, wir brauchen so etwas wie die Tugend der Freundschaft, die Tugend der Sanftmut, der Liebe, der Gelassenheit auch. Also wir müssen, und das kann ich überhaupt nicht sozusagen für andere erlassen oder formulieren, sondern wir müssen uns gemeinsam auf den Weg machen nach der Frage, was sind die Tugenden für die Welt, in der wir leben, die wir brauchen und die uns zu überleben helfen. Und wenn man nur mal so ein Beispiel nimmt, wie das zum Beispiel der Gelassenheit, das ist ja ein Wort, das der christliche Mystiker Meister Eckhart geprägt und erfunden hat. Und was meint er damit? Er meint im Kern, dass wir lernen müssen, lassen zu können, loslassen zu können. Meister Eckhart radikalisiert es dahin, dass er sagt, du musst auch lernen, dich selbst zu lassen. Für ihn heißt das sozusagen Platz für den Einzug Gottes in dich selber zu öffnen. Aber für uns ist vielleicht das in einem anderen Kontext, dass wir lernen müssen, von einer verschwenderischen, von einer konsumistischen, von einer fressenden Gesellschaft Abschied zu nehmen und uns an die Temperantia, die dann vielleicht dieser Gelassenheit ganz verwandt ist und ganz nahe ist, wieder anstecken zu lassen. Der lateinamerikanische Philosoph und Befreiungstheologe, der gesagt hat, es ist mir immer noch im Gedächtnis, als er in einem Gespräch gewesen ist mit einem der Generäle, die zu Folter und Mord Anlass gegeben hat und rausgekommen ist voller Resignation, aber dann doch gesagt hat, man darf nicht aufhören zu pusten. Es ist wie mit einer verglühenden Kohle. In jedem Menschen, in jedem, steckt diese Möglichkeit, sozusagen die glühende Kohle wieder entstehen zu lassen, wieder erwecken zu können, die ihn zu einem Menschen macht. Die Gesellschaft, die konsumistische Gesellschaft ist nicht nur eine, die gewissermaßen uns immer wieder in irgendwelche Einkaufsschluchten lockt, sondern die konsumistische Gesellschaft ist auch eine, die uns zu totem Gestein zu machen versucht. Und es geht darum, die Verlebendigung, die Möglichkeit der Verlebendigung wieder zu finden. Und ich glaube, dass man dann den Weg finden könnte, wenn wir uns an den Anfang noch einmal erinnern, also an Mainz und die Fridays for Future Menschen. Denke ich an diese Geschichte, die aus irgendeinem Königreich berichtet, wo der König den Befehl gibt, alle alten Menschen auszusetzen, weil sie der Gemeinschaft nicht mehr nützlich sind. Und der Sohn nimmt also den Vater auf seine Schultern und geht in den Wald, um ihn dort auszusetzen. Und der auf seinen Schultern sitzende Vater bricht von Zeit zu Zeit Zweige um, um so dem Sohn die Möglichkeit zu geben, den Weg zurückzufinden. Und angekommen im Wald setzt der Sohn den Vater ab und begreift dann, dass der alte Mann ihm die Möglichkeit der Rückkehr überhaupt erst bereitet hat. Und er kehrt zurück in sein Dorf und die Menschen werden sich einig darüber oder verständigen sich darüber, dass es ohne die Alten nicht geht, ebenso wie die Alten sich darüber klar sein können, dass es ohne die Jungen natürlich nicht geht. Also insofern ist diese Szene da auf dem Marktplatz in Mainz vielleicht eine, die zu Beunruhigung Anlass gibt, aber gleichzeitig auch eine, die vielleicht die Möglichkeit einer Neuentwicklung, einer Neubestimmung des Verhältnisses zwischen den Generationen eröffnet. Ich mache es nochmal etwas riskant und das Risiko, dass Sie mich falsch verstehen, ist groß. Ich habe einen Freund, der in Auroville lebt. Das ist diese indische Stadt, südindische Stadt, in der sich Menschen aus der ganzen Welt sammeln, um ein anderes Leben zu führen. Und mein Freund Jürgen, ich darf glaube ich sagen, es ist mein Freund Jürgen, der lebt da seit vielen Jahren von einem Dollar am Tag. Er hat seine Tiere, er hat sein Feld, auf dem er seinen Reis oder was er anbaut, das weiß ich nicht so genau. Er lebt in einer Hütte, die er sich selbst gebaut hat. Und er ist ein Mensch von einer solchen Gelassenheit und einer solchen Freiheit, dass ich mich immer danach sehne, daran Anteil zu haben. Und das auch vielleicht als einen sehnsuchtsvollen Traum jedenfalls vor Augen zu haben. Und dieser Jürgen Hornschuh, der sagt, nach dem, was er meint zu sehen, und ist ein sehr belesener, kluger Mann, sagt er, 2026 gibt es den Zivilisationsbruch. Dann ist das vorbei mit dem Leben, das wir führen. Nun kann man sagen, ja, so ein Quatsch, und das ist schwarz apokalyptisches Gerede. Aber ich finde, es ist ganz nützlich, sich einen Augenblick mal diesen Gedanken zuzutrauen und dann sich die Frage zu stellen, was würde ich eigentlich ändern? Was würde aus meinem Leben, wenn ich sozusagen vor mir sähe, einen Zusammenbruch der Lebensverhältnisse, die wir gewohnt sind? Ich habe die ziemlich intensive Hoffnung, dass das nicht der Fall sein wird. Aber ich erlebe gerade in meiner Universität das kleinen Blackout. Meine Universität ist gehackt worden und über Nacht ist diese 30.000 Menschen Universität von aller Digitalität abgeschnitten. Es gibt keine E-Mails mehr, es gibt keine Prüfungsthemen mehr, es gibt keine Dokumente mehr, auf die man zugreifen kann. Also, und es ist erstaunlich, wie wenig Panik das auslöst. Das Ganze wird Wochen dauern und also die Universität wird zurückgeführt in eine Situation, wie ich sie in den 50er Jahren noch erlebt habe, nur dass keiner mehr eine Schreibmaschine hat. Also, und ja, die Computer nicht benutzt werden dürfen, ist die Frage, wie komme ich eigentlich sozusagen zur Niederschrift dessen, was ich denke. Überhaupt ist es der Augenblick, in dem man darüber nachdenken könnte, wieder in die Bibliothek zu gehen. Aber es ist so ein Augenblick, wo die Erfahrung aufblitzt, dass das sein kann, dass die Dinge nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind, sie funktionieren zu sehen. Und die Frage ist dann, was bedeutet das? Ist es ein Augenblick des Schreckens, der Furcht oder der Befreiung? Ich habe immer so die Vorstellung, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber sagen wir mal, wenn das weg wäre, was unsere Bequemlichkeit, unseren Luxus und unseren Alltag ausmacht, habe ich dann eigentlich die Fantasie, dass die Kalaschnikow, die Gewalt herrscht? Oder habe ich die Fantasie, dass die Liebe und die Freundschaft eine große Chance bekommen? Ich bin ganz intensiv davon überzeugt, dass ein solcher tiefgreifender Wandel unserer Alltagsbedingungen die Möglichkeit der Liebe, der Hoffnung, der Zukünftigkeit und des Zueinanders aufblühen lassen könnte. Wir können nicht darüber sicher sein, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ein schönes Buch, Der Pilz am Ende der Welt, von einer kalifornischen Feministin, die dieses schöne Bild formuliert hat oder wie man darüber geforscht hat. Was ist eigentlich nach Hiroshima in Hiroshima geschehen? Und sie hat geguckt, was ist als erstes wieder aufgeblüht? Und es waren Pilze, die auf den Aschetrümmern von Hiroshima wieder entstanden sind. Und ich glaube, wir müssen versuchen, uns Bilder davon zu machen, was ist, wenn Krisen, und sie werden da sein, in welcher Radikalität, das wissen wir nicht, und es gibt auch gar keinen Anlass, sozusagen zu skeptisch zu sein. Aber die Frage, was kommt danach? Wovon wollen wir leben? Woraus werden wir leben, wenn das, was wir gewohnt sind, nicht mehr da ist? Ich habe so das Bild von einem Labyrinth vor mir. Einem Labyrinth, wo einer von uns, sozusagen Bewohner dieser rasanten, rasenden, beschleunigten Gesellschaft, rumrennt, um den Ausgang aus dem Labyrinth zu finden. Rennt dahin, es gelingt ihm nicht. Ich glaube, das ist die Situation, in der wir uns im Moment befinden. Und er wird immer wütender, er sieht nichts mehr, er rast auch an den möglichen Abbiegungen vorbei, bis der Augenblick eintritt, wo er stehen bleibt und anfängt, auf die leise Musik zu hören, die eigentlich die ganze Zeit da war. Und dann setzt er sich nieder und das gibt ihm die Möglichkeit, noch einmal durch das Labyrinth zu gehen und zu sehen, welchen Weg er nehmen muss, um rauszukommen. Es ist der Weg der Stille, des Hinhörens und der Bereitschaft, sozusagen sich selbst zu entdecken. Und die Geschichte endet eigentlich so, dass erst diese Möglichkeit, aus der Raserei auszusteigen, die Möglichkeit eröffnet, sozusagen den Ausweg zu finden. Und es gibt aus dem, was wir leben, Auswege, keine Frage, aber wir müssten, glaube ich, im Sinne dieser Tugenden, der Liebe, der Freundschaft, der Gelassenheit, der Sanftmut, dieser neuen Tugenden, uns zu entschließen, imstande sein, hinzuhören, leise zu werden, vielleicht auch wortlos, um dann die Musik, die leise Musik, die für uns bestimmt ist, zu hören. Das alles, das wäre, sagen wir mal so, der letzte Gedanke, das alles hängt ja auch zusammen mit dem schwierigen, schwer zu formulierenden und vielleicht manchen auch kränkenden Gedanken, dass das, was wir vor uns haben, auch verbunden ist mit dem Ende der Herrschaft des weißen Mannes. Das, was die letzten Jahrhunderte, Jahrtausende bestimmt hat, sind die Heldengeschichten, sozusagen von Siegfried bis zurück zu dem Jäger, der das Mammut mit seiner Lanze erlegt. Und vielleicht beginnt eine andere Geschichte, die nicht mehr von der Dominanz der Männer, der weißen Männer insbesondere, bestimmt ist. Und darin, glaube ich, ist eine große Hoffnung verbunden. Nicht im Sinne einer Umkehrung der Machtverhältnisse, das würde uns gar nichts nützen, aber im Sinne einer Entdeckung unserer Möglichkeit, Mensch zu sein, sanftmütig zu sein, gelassen zu sein, den anderen wahrzunehmen. Und da habe ich dann das Gefühl, ist man bei denen, bei den Worten, die aus der Antike und aus dem christlichen Mittelalter zu uns herüberschallen, ganz nahe an der Mäßigung, an dem, was Glaube, Liebe, Hoffnung für jeden von uns bedeutet, für sicher für jeden etwas anders. Aber es sind befreiende Tugenden, Tugenden, die es uns erlauben, ein neues Leben anzufangen und den drohenden Schrecken und dem stattfindenden Schrecken etwas Hoffnungsvolles entgegenzusetzen. Vielen Dank für Ihre Geduld und ich hoffe, dass ein bisschen von dem, was Tugend ist, für Sie eine andere Gestalt angenommen hat. Danke. Darf ich noch Fragen geben?
Ja, herzlichen Dank. Ja, wir haben noch Zeit, oder wir haben jetzt Zeit, also um noch zu schauen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich denke, der Vortrag und die Worte von Rainer Kohlmeier haben einige Themen quasi letztlich angeschnitten, die wahrscheinlich auch Gedanken oder vielleicht auch Kontroverses ausgelöst haben. Ich darf einfach um Ihre Fragen oder um Ihre Beiträge bitten, in der Raum und Zeit. Im Moment Ihnen keine Frage da ist, dann würde ich gerne nochmal nachhaken wollen in den Ausführungen, aber auch im Buch, nimmt der Begriff der Freundschaft eine sehr zentrale Rolle ein. Ich nehme an, es geht nicht nur um die Freundschaft im engeren Sinne, sondern Freundschaft durchaus auch in einem übergeordneten Sinn. Vielleicht könntest du da noch etwas mehr dazu sagen.
Also als erstes würde ich sagen, es ist natürlich der Begriff, der mit der Gastfreundschaft verbunden ist. Also das ist das, was wir brauchen, ein Mehr an Gastfreundschaft. Also die alte christliche Idee, die Sie teilen mögen oder nicht, dass wenn es an meiner Tür klopft, dann ist es der menschgewordene Gott, wie immer er aussieht, ob er wie ein Bettler aussieht oder wie ein Reporter oder was, sagen wir mal. Diese Idee, dass man sich mal fragen muss, wie gastfreundlich kann ich sein, wenn da jemand bei mir klopft, der vielleicht sozusagen ungewaschen ist oder ein Penner ist, wie weit gehe ich da? Und ich glaube, sagen wir mal, die Freundschaft ist auch natürlich deswegen ein wichtiges Wort, weil die alte Form, aus der ich noch komme, sagen wir der Kleinfamilie, immer mehr zu einer Randerscheinung wird. Also die Zukunft wird von anderen Formen der Gesellung der Menschen bestimmt sein, als von der Kleinfamilie. Sie wird es wahrscheinlich geben, aber sie wird nicht die normale Form des Lebens für die Menschen sein. Und darin steckt ein Potenzial, weil ich glaube, also alles das, was uns bedrängt von der Frage, wie lebt man mit Krisen, wie lebt man in einer Gesellschaft, die einen immer einsamer zu machen droht, da ist natürlich diese Frage nach der Freundschaft eine sehr viel naheliegendere Antwort. Und gleichzeitig weiß ich, wie schwierig es ist. Also sagen, fragen Sie sich, wie viele Freunde Sie haben, wie stabil die Freundschaften sind, in denen Sie leben und von wem Sie denken würden, ja, wenn ich in Not bin, zu dem könnte ich hingehen und ich wüsste, der oder die würde mir helfen. Ich glaube, das ist sozusagen so die Frage. Und da müssen wir, glaube ich, viel dazu lernen. Ich meine, wenn ich noch einen Satz hinzufügen darf, auch eine schwierig missverständliche Geschichte, aber ich bin 1939 geboren und habe in Hamburg Feuersturm, Bombenangriffe sozusagen miterlebt. Ich bin in einem Bunker verschüttet gewesen. Und alles das, was sozusagen am Anfang der Generation, zu der ich gehöre, für viele gestanden hat. Und ich merke erstens übrigens, dass jetzt im hohen Alter diese Bilder mit einer unglaublichen Vehemenz zurückkehren. Aber das, was ich so erinnere, ist, dass diese dramatische Krisensituation eine unglaublich intensive Nachbarschaftlichkeit hervorgebracht hat. Nun möchte ich diesen Satz nicht so verstanden will wissen, dass man sagt, wir brauchen die Krise, um freundschaftlich sein zu können. Aber zumindest müssen wir uns daran erinnern, dass, sagen wir mal, die Wohlstandsgesellschaft, in der es uns jetzt schön und gut geht, für, sagen wir mal, die Intensität von Gastfreundschaft und Freundschaftlichkeit vielleicht keine sehr gute Basis oder Kulisse ist. Also wie kommen wir, also wenn sich jeder mal erinnert, sozusagen an kleine oder große Katastrophen, an denen man, dann sind mit einmal Solidaritäten möglich, die sonst nicht möglich sind. Nicht? Also wann habe ich Solidarität erfahren? Wann haben Sie Solidarität erfahren? Wann haben Sie Freundschaftlichkeit erfahren? Das weiß ich nicht, wie das in Ihrem Leben ist, aber das ist eine entscheidende Frage. Wann ist das geschehen? Ja, da war ein.
Ja. Auf der Straße sind, auf der ganzen Welt fast. Und ich finde es auffallend, dass es eigentlich nie zu Gewalt kommt. Die sind unglaublich friedlich.
Ja.
Und ich frage mich, ob sie deswegen mehr Chancen haben, in eine Wirkung zu kommen. Beziehungsweise ich mache mir ein bisschen Sorgen um diese Bewegung, weil da so viel Potenzial ist und so viel Feuer. Aber es müsste irgendwann mal ein Funke überspringen. Und ich weiß nicht genau, was es braucht. Ich finde, die machen so viel richtig. Und ich weiß nicht, wo sich das hinbewegen muss, damit das in eine Wirkung kommt.
Ja, die Frage möchte ich natürlich auch gerne beantworten können. meine Vorstellung ist, ich bin da eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass es nicht in Gewalttätigkeit umschlägt. Und ich bin auch hoffnungsfroh, dass es nicht irgendwie an der nächsten Ecke einschläft und vorbei ist, sondern dass die da dranbleiben, nicht alle und so. Aber sagen wir mal, dass der Druck darauf, nicht mehr so weiterzumachen, wie es jetzt in irgendwelchen Klimapaketen von Regierungen und so, alles sozusagen Kleinkram, angesichts, sagen wir mal, der Tatsache, dass es angefangen hat zu brennen. Und es ist ein ganzes großes Rätsel, dass es die 17-, 18-, 19-Jährigen sind, die das offenbar, die das ergreift. Und man, also es ist so zu hoffen, dass sie es schaffen, die politischen Eliten oder diejenigen jedenfalls, die an den Entscheidungshebeln sitzen, zu bewegen. Wir sehen ja mit Trump und solchen Leuten, die es überall gibt, dass sie sozusagen so tun, als wenn das alles nicht wahr ist. Oder dieser Blog, der Hunderttausende von Followern hat, der statt Fridays for Future sagt Fridays for Hubraum. Ne? Also sozusagen, ja, hat unglaublich viel Resonanz. Wir brauchen größere Autos mit mehr Verbrauch. Also sozusagen der skandalöse Kontrapunkt. Und ja, also ich meine, ich könnte lange nachdenken über die Fahrerfahrung, die ich mit jungen Leuten in der Uni mache. Und das sind solche und solche. Ich erinnere mich an eine Situation, wenn ich das noch hinzufügen darf, eine Doktorandin von mir aus Ruanda, die im Seminar erzählt hat, dass ihre ganze Familie zerhackt worden ist. und dass sie, nur weil sie sich in einer Höhle versteckt hat, das überlebt hat. Ich habe damals diese Ungeheuerlichkeit, diesen Genozid mitbekommen, aber das war ein Augenblick einer Erzählung, wo das mir unglaublich nahe gegangen ist. Ich habe einen Augenblick begriffen, was da geschehen ist. Und dann habe ich so gesehen, es gab Studierende, die waren bis ins Innerste ergriffen. Und es gab solche, die haben gewhatsappt. Und die haben gewissermaßen, an denen ist das abgeflossen. Bei denen war das irgendwie, die hat das nicht erreicht. Und so wird es auch mit Fridays for Future sein. Da laufen eine Menge Leute mit, die das als modischen Gag wahrnehmen. Aber im Kern sind es so Leute wie die in diesen Worten von der Greta Thunberg, die einfach mit einer Klarheit, einer Radikalität ohnegleichen reden. Und sie reden uns ins Gewissen. Wir reden uns ins Gewissen. Und das ist ein großes Geschenk. Ne?
Sie haben von den vier Tugenden von den alten Griechen geredet, also Mäßigung, Klugheit, Tapferkeit, die vierte habe ich vergessen.
Gerechtigkeit.
Würden Sie zu den anderen drei auch noch was sagen? Weil zu der Mäßigung haben Sie viel dazu gesagt.
Ja.
Die anderen drei auch jetzt in der...
Ja.
Was
ja, ja, man könnte zu jedem eine Stunde reden, aber das tue ich natürlich nicht. Also sagen wir mal, das Nächste, was mir, Sie meinten im Blick auf die antiken Tugenden jetzt. Ja? Also ich würde sagen, die Frage nach Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, die sich im Blick auf Reich und Arm immer weiter auseinander bewegt, liegt auf dem Tisch als eine zentrale Tugend, die uns angeht. Und die Tapferkeit, die wir vielleicht zuerst Fortitudo, zuerst verankert sehen in militärischen oder so, die ist natürlich eine, die uns im Zentrum trifft. Wie mutig bin ich eigentlich im Angesicht dessen, was von mir gefordert wäre an Entscheidungen, an verändertem Verhalten. Und ich glaube, dass wir also gut daran tun, sowas nicht einfach abzuordnen, zu heften als etwas, was lange vorbei ist, sondern vielleicht kommen wir zu der Feststellung, dass Fortitudo eigentlich die zentrale Tugend für uns ist. Und Klugheit, damit habe ich am meisten Schwierigkeit erstmal so gehabt, weil ich so die Vorstellung gehabt habe, ja, damit kann man doch nichts machen. Aber daran kann man nichts machen. Aber die Antike hat ja die Vorstellung gehabt, dass die Tugenden realisiert werden, indem man sie übt. Das ist sozusagen, es war eigentlich fast eine sportliche Disziplin, kann man fast sagen. Und ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch, glaube ich. Und ich habe mein Leben lang, also auf der Ebene zum Beispiel der Auseinandersetzung mit Autoritäten. Und ich, wenn ich darauf so zurückschaue, ist die Tapferkeit immer ein Begleitschiff gewesen und immer eine Herausforderung, an der ich auch gescheitert bin. Aber sie bleibt als das, was ich von mir fordere, nicht die Tapferkeit, die darin besteht, jemand anderen niederzuschießen, sondern die Tapferkeit, dem ins Auge zu sehen, was man nicht gerne sehen möchte. Und insofern, also jede dieser Tugenden kann man ganz lange umkreisen und sie sagen einem ganz viel. Unbeschadet der Tatsache, dass wir vielleicht in der Gesellschaft, in der wir leben, sagen wir mal, neue Begriffe dazu nehmen müssen, wie ich es ja auch versucht habe zu sagen.
Ich finde es bei der gegenwärtigen Bewegung Fridays for Future so toll, dass man da sieht, dass die Sanftmütigkeit oder Sanftmut, die Sie beschreiben, nicht das Gegenteil von Begeisterung oder Leidenschaft ist, sondern eben die Art, mit dieser Begeisterung und Leidenschaft umzugehen, auch in Konfrontation zu gehen, aber dann darauf zu achten und achtsam zu sein, was mache ich damit, wie gehe ich damit.
Ja, ja.
Ich glaube, in Österreich müssten wir jetzt bei der Freundschaftlichkeit aufpassen, dass wir sie nicht mit Freundalwirtschaft
ja, ja. Okay. Die gibt es auch in Deutschland.
Nicht ja. Darum geht, ja. Nur dem Nächsten, von dem man sich auch einen Vorteil erhofft, auf die Schulter zu klopfen, sondern jemandem mit Respekt und Offenheit zu begegnen, den man eben nicht so gut kennt, der nicht genauso ist wie ich und von dem ich mir keinen direkten Vorteil erhoffen kann. Und das aber
nur ja.
Höhe diese Entwicklung überhaupt möglich ist. Und ich glaube, da kommt auch wieder die Tapferkeit, dass ich mir das zumute und dass ich darauf vertraue, dass ich das kann.
Und der im Sanftmut ist ja der Mut drin. Sozusagen, das hat nichts mit Anpassungsglitschigkeit zu tun, sondern es ist, zur Sanftmut gehört viel Tapferkeit, sie zu wagen. Aber das, ich finde, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, das ist eine so schöne Herausforderung, sich zu fragen, was kann ich davon, woran scheitere ich? Und also ich glaube, die Zukunft liegt sehr offen mit all diesen Möglichkeiten vor uns. Eingedenk der Trauer über das alles, was uns schon zerstört ist. Ich glaube, darüber kann man nicht hinwegsehen. Das kriegen wir nicht wieder. Aber sagen wir mal, diese neue Welt, die anbricht, im Kontext dieses Themas Klimakatastrophe, die kann uns auch befreien.
Erstens einmal habe ich keine Geduld gebraucht, Ihnen zuzuhören.
Danke. Vielen Dank.
Er hat in mir Emotionen geweckt. Und zwar einmal bin ich enttäuscht. Ich habe Wut in mir. Gleichzeitig habe ich Hoffnung in mir. Und ich frage mich, ob das reicht. Ich habe gerade ein Wochenende erlebt mit Freunden. Und wir haben über dieses Wochenende unter den Freunden über das Wochenende geredet. Und dann hat einer dieser Freunde zu mir gesagt, es ist schön, in so einem Freundeskreis zu sein, wo die Werte noch Wert haben. Und wir haben genau diese Themen, die wir haben da gesprochen, die Sie heute auch sehr ausführlich angesprochen haben. Und wir gehen aber immer wieder auseinander. Ich erlebe diese Diskussionen sehr oft. Wir gehen immer wieder auseinander und sagen, wir müssen darüber reden. Und, aber reicht das, darüber zu reden? Was kann ich dazu beitragen? Ich möchte ja, wir glauben, dass wir in unserer Schicht nicht übermäßig leben, wenn wir eben diesen Bus betrachten, von dem Sie geredet haben. Menschen drin sitzen und ja, was können wir als Gesellschaft dazu beitragen, als durchschnittliche Gesellschaft dazu beitragen, als darüber reden, und reicht es, die Hoffnung zu haben, dass es Politiker gibt, die richtigen Entscheidungen treffen, dass sich das irgendwann einmal wendet. Und dann kommt sogar oft so als Schlusssatz, ja, und wenn es zusammenbricht, dann entsteht etwas Neues. Oder? Und das ist so diese Hilflosigkeit.
Ja, ja.
Also Sie haben mich tief berührt mit Ihren Worten, aber gleichzeitig einfach bin ich wieder an den Punkt zurückgekommen, wo ich irgendwo hilflos bin und doch glaube, dass ich viel dazu beitragen kann.
Ja. Aber das ist wunderbar, dass Sie sagen, dass es Sie berührt hat. Wissen Sie, also ich habe so unendlich viele Vorträge in meinem Leben gehalten. Und ich bin jetzt so an einem Punkt, wo es mir eigentlich nur noch darum geht, bekomme ich den Zugang zu den Menschen, die mir zuhören. Das gelingt manchmal, das gelingt manchmal nicht. Und ich kann sie aus keiner Sackgasse herausführen, indem ich irgendein Rezept unterbreite, klar. Sondern also die Kraft liegt doch darin, dass sie sozusagen sich empfindsam gemacht haben für das, was geschieht. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, erst einmal dadurch hindurchzugehen, durch das Gefühl, es ist aussichtslos. dieses Gefühl will mich oft überkommen. Also die Ungeheuerlichkeit, dass der Amazonas-Urwald gerade abgebrannt wird. Die Ungeheuerlichkeit, dass im Caprivi Strip in Namibia der letzte große Wald Namibias abgeholzt wird, um das Holz zu machen. Das sind so Augenblicke, wo man sich niedersetzen könnte, weinen und sagen, ich will es gar nicht mehr hören. Ja? Aber ich glaube, diese Einsicht in oder die Notwendigkeit, das Requiem zu singen über all die Tiere und Pflanzen, die schon verschwunden sind, die können wir uns nicht ersparen. Aber dann geht es um die Frage, also im Römerbrief 8 gibt es eine wunderbare Formulierung des Paulus, ob sie mit ihm was zu tun haben möchten oder nicht. Der Satz ist, glaube ich, auch unabhängig davon gültig. Da sagt er, wie könnt ihr an das glauben, was ihr seht? Und ich glaube, das ist sozusagen eine tiefe Weisheit. Wir müssen die Möglichkeit, dass das passiert, was uns unmöglich aussieht, den Glauben müssen wir. Wir müssen die Vorstellung haben, dass diese warenorientierte, konsumorientierte, einsam machende Gesellschaft nicht ewig ist, sondern dass es etwas anderes gibt. Und vielleicht sind wir alle wie Moses, der das gelobte Land nicht mehr selber betritt. Aber wir dürfen die Hoffnung darauf, dass es das gelobte Land des anderen gibt, glaube ich, nicht aufgeben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt, aber mir fällt es eben ein, deswegen sage ich es. Ich habe durch einen Zufall so eine Bibelstelle gelesen, die mich sehr ergriffen hat, nämlich diese Geschichte über das Manna, dass sie vielleicht das himmlische Manna. Ne? Und da steht bei Moses diese interessante Formulierung, das Manna fiel vom Himmel, aber man konnte es nur aufheben und gleich essen. Es ließ sich nicht aufheben. Und ich finde, das ist eine unglaubliche schöne Formulierung für die postkonsumistische Gesellschaft, eine, in der man es lernt, aus dem Augenblick zu leben und auf das zu hoffen, was uns geschenkt wird. Also wir unterstützen da mit so einem gemeinnützigen Verein eine Suppenküche, die sind wir jetzt gerade dabei in Namibia zu erweitern. Und ich habe gesagt, ich weiß aber nicht, ob wir in 5 Jahren das alles noch bezahlen können. Und da hat die Frau, die das macht, gesagt, das ist eine völlig uninteressante Frage. Jetzt und hier. Und was in 5 Jahren wird, werden wir sehen. Und ich glaube, diesen Mut müssen wir schöpfen, dass alles über Nacht anders werden kann, wenn wir es anders wollen. Also ich kann sozusagen dieses Gefühl des Frustes sehr gut nachempfinden. Es ist gewissermaßen nochmal biblisch-christlich gesagt, es ist der Teufel, der uns immer wieder gewissermaßen zu erwischen versucht und die Hoffnung, dass wir es anders machen könnten, zu ersticken versucht. Aber das Entscheidende ist, dass wir berührt sind, dass sozusagen diese Dinge, diese ganzen Nachrichten, diese ganzen Zeitungsartikel, die lassen mich doch irgendwie kalt. Aber diese Augenblicke, in denen ich berührt bin von etwas, was dieses Thema betrifft. Und das geht Greta Thunberg sicher ganz anders. Und es ist eine ganz andere Form der Berührtheit. Es ist ja auch ein Mensch mit einer Behinderung, wie Sie vielleicht wissen. Und das ist für mich eine ganz besondere Botschaft, dass es ein Mensch ist, sozusagen, der nicht normal ist, weil die Normalen vielleicht die gefährlichsten sind. Also insofern habe ich Ihnen sehr gerne zugehört. Das ist eine blöde Formulierung, aber es war mir wichtig, dass Sie das gesagt haben, was Sie gesagt haben. Weil darin fühle ich mich wahrgenommen. Kein billiger Optimismus und kein schwarzer Kitsch, sondern irgendwas, was uns dazu ermuntert, das Neue, das gelobte Land zu suchen.
Ohnmacht und dieses teuflische. Welt herrscht, dass wir das nicht selber bewältigen oder umkehren können, sondern dass es vielleicht auch wirklich diese Macht gibt für den Christen in Gott, der uns diese Hilfe auch gibt. Also diese Hoffnung zu haben, dass wir nicht die Macher sind letzten Endes, sondern dass es etwas Höheres gibt, von dem wir Kraft schöpfen dürfen und dann auch Veränderungen.
Ich glaube, ja. Nein, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ja. Also ich glaube, die Christen haben es Gnade genannt. Wir müssen vielleicht ein neues Wort suchen dafür, was wir nicht bestimmen können und was uns zustößt oder geschenkt wird. Also das ist eine ungeheure Herausforderung für Menschen, die es gewohnt sind zu planen, zu machen und durchorganisiert zu leben. Aber vielleicht ist das auch das Geheimnis dessen, was vor uns steht, dass wir in eine Zukunft hineingehen, deren Offenheit wir noch gar nicht erahnen, sondern wo wir unablässig den Versuch machen, das in den Griff zu bekommen. Und es gibt ein sehr schönes neues Buch, das heißt Klima, von einem amerikanischen Autor Eisenstein, der sagt, diese Planerei, diese Vorstellung, wir können das in den Griff kriegen und so, das ist ganz falsch, wir müssen einfach anders leben. Wir müssen einfach anders leben und dann wird es anders sein. Ich glaube, dass das wahr ist. Aber wir werden manches in Trümmer fallen sehen. Wir werden das sehen. Und die Frage ist, macht uns das ängstlich, ärgerlich, wütend und resigniert? Oder begreifen wir das, wenn die Welt, in der wir jetzt leben, zum Teil in Trümmern fällt, dass sie uns auch einen Blick auf etwas anderes ermöglicht? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie sich sozusagen der Krisen bewusst sind, die auf uns warten, steigen in Ihnen erst sozusagen finstere Bilder auf von dem, was dann ist, oder steigen in Ihnen hoffnungsvolle Bilder auf? In mir steigen immer erst die pechschwarzen Fantasien auf und dann versuche ich mich sozusagen daran zu ändern, dass das die falsche Fantasie ist. Das ist gewissermaßen die Karfreitschaftsfantasie. Und wir brauchen eigentlich, sagen wir mal, die österliche Idee sozusagen, oder die Frühlingsidee oder wie Sie das nennen möchten, dass es auch wieder blühen kann. Wieder vielleicht ganz anders, als wir es in Bildern zu fassen versuchen.
Ganz kleine Grundzelle der Familie ganz außer Acht lassen.
Mhm.
Weil gerade wenn es so geht mit Aussourcen, sie reden zwar davon, dass quasi die älteren Leute ausgesourcet werden oder die Leute, die Pflege brauchen in Institutionen, aber es fängt ja schon an, dass wir die Kinder auch outsourcen. Oder dass dieser kleine Kern der Familie, wo einfach diese, also ich würde es jetzt nicht als Tugend, aber diese moralische Basis geschaffen wird, dass die eigentlich verloren gegangen ist. Und ich sehe es, also ich sehe den ganzen Wandel ganz positiv, dass man sich vielleicht wieder zurückfindet auf diese Familienstrukturen, jetzt abgesehen von Freundschaft und Nachbarschaft, und dass auch diese Familienstruktur, wie es das früher noch gegeben hat, dass da ein anderes Miteinander wieder aufkommen muss und die Kinder auch wirklich in dieser Familiengemeinschaft erzogen werden und diese ältere Generation auch wieder hineingezogen wird, um diese Weisheit, die die ältere Generation auch hat, weitergeben zu können. Also ich finde es also so schlimm, dass es in mancher Hinsicht ist, aber ich finde es einen ganz positiven Wandel der Gesellschaft im Moment, weil man sich wieder zurückerinnert an diese grundsätzliche Grundzelle einer Gemeinschaft.
Ja, ich meine, es gibt ja viele Stimmen, die ich auch höre, also Leute, die sagen, wenn du dein Kind mit 3 Monaten abgibst in eine Krippe, glaubst du eigentlich, dass dieses Kind dich pflegen wird, wenn du sozusagen seine Pflege nötig hast? Ich meine, es kann sein, dass Sie völlig recht haben. Es kann auch sein, dass das, was da auf uns zukommt, eine ganz andere Gestalt hat. Dass es vielleicht eben nicht die kleine Familie ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, was ich mir wünschen soll. Also ich habe die kleine Familie, in der ich groß geworden bin, einerseits als wärmend wahrgenommen, andererseits auch als sehr beengend. Und es ist ja gewissermaßen also das ambivalente Pathos meiner Generation, dass wir uns von all dem befreit haben, um am Ende alleine dazustehen. Also die Frage, wohin das geht, ob das gelingt, neue Formen der Gemeinschaft, in denen dann die kleine Familie eine Rolle spielt oder nicht, ob uns das gelingt, das hinzukriegen. Ich sehe vieles scheitern. Und ich habe aber auch so die Vorstellung, dass dieses Modell der kleinen Familie vielleicht seine Zeit gehabt hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, was ich mir wünschen soll. Aber insofern ist das, was Sie gesagt haben, von ganz großer Bedeutung, weil für den einen oder anderen hier im Raum wird das die richtige Idee sein.
Also ich kann es nur von uns her sagen, also ich denke, da rede ich auch für dich, wir sind in sehr normalen Verhältnissen aufgewachsen und also wie meine Mutter pflegebedürftig wurde, war das für uns gar kein Thema, dass sie bei uns ist. Und wir haben in der Zeit natürlich sehr viel erlebt, Belastungen, aber auch wirklich tolle Zeiten. Mhm. Und es hat unsere Kinder auch sehr geprägt. Und für uns war das gar kein Thema. Also wir sind noch so in dieser Situation aufgewachsen, dass man fast verpflichtet war, zu seinen Eltern zu schauen. Mhm. Also, ja. Also aus den afrikanischen, Familienstrukturen. Für uns ist es überhaupt kein Thema, dass unsere Kinder, wenn sie das nicht möchten, dass dieser Druck weg ist von ihnen. Wenn sie das freiwillig tun, gar kein Thema, sind wir sicher sehr froh drüber. Aber auch die andere Art der Zuwendung in ein Pflegeheim oder so ist für uns komplett in Ordnung. Also ich möchte es jetzt nicht auf diese kleine Familie ausweiten, sondern ich möchte einfach, dass das vielleicht Nachbarschaft, dass es da, wie Sie sagen, eine andere Struktur kommt und benötigt, aber auch diese Kleinfamilie noch komplett Akzeptanz erfährt. Ja. Das wäre für mich wichtig.
Also zentral ist jedenfalls die Frage, ob wir eine Wiederentdeckung von Gemeinschaftlichkeit, wie immer sie aussieht, hinkriegen oder nicht. Oder ob wir als Einzelne vor uns hin leben und sozusagen dann im Alter auch mit großer Wahrscheinlichkeit eben allein sind.
Vielen Dank. Noch Zeit für eine Frage. Bitte.
Ich frage mich gerade, das Wort Tugend, inwieweit das bei den jungen Menschen noch in Sprachgebrauch ist. Die Sprache entwickelt sich ja immer. Und ich denke mir, was fängt der 16-Jährige mit dem Wort Tugend heute an?
Also mein Eindruck ist, dass das ein Wort ist, das im Munde junger Menschen eigentlich nicht vorkommt. Und dann ist die nächste Frage, was bedeutet das? Muss man versuchen, es ihnen wieder in den Mund reinzustopfen? Oder muss man sagen, dieses Wort hat seine Zeit gehabt. Es hat Schimmel angesetzt und deswegen vielleicht das Bemühen, das, was darin enthalten ist an Weisheit und an Lebensklugheit und an Erfahrung zu retten. Also ich würde mich an dem Punkt am liebsten sagen wir mal, auf diesen ungeheuerlichen sokratischen Satz zurückziehen, der ja, wie Sie wissen, gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und je älter ich werde, desto abgründiger kommt mir dieser Satz vor. Nämlich nicht als ein Satz der Resignation, sondern als ein Satz der Einsicht darin, ich weiß nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Ich weiß nicht, wie die Zukunft meines Sohnes aussieht. Aber ich weiß auch, dass es mir nicht zusteht, zu sagen, sie wird furchtbar sein. Sondern soweit ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist auch die Öffnung von Augen und Ohren und aller Sinne. Und wenn die Jugend von heute eben das Wort Tugend nicht mehr in den Mund nimmt, dann bleibt die Frage, ob das, was damit gemeint ist, nämlich die Frage, wie wir anständig, menschlich, human, wärmend miteinander umgehen, ob das bei ihnen ist. Und darauf setze ich ziemlich starke Hoffnung und habe auch Erfahrung in dieser Richtung mit Studierenden, mit denen ich in Afrika unterwegs bin, von Augenblicken der Nähe und der Zuwendung, die mich da sehr hoffnungsvoll stimmen. Das andere gibt es auch, aber also es ist vielleicht ist es nicht mehr der Begriff der Tugend, aber es wird etwas anderes sein.
Herzlichen Dank. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Nochmal herzlichen Dank, Reimer Kronemeyer. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Ich gehe mit ein wenig Ohnmacht und viel Mut aus diesem Vortrag hinaus. Von meiner Seite noch eine Ankündigung. Es gibt im kommenden Frühjahr wieder 5 Feiertagsabende. Die Details entnehmen Sie diesen Flyern. Ich werde sie draußen auflegen. Draußen ist auch ein Büchertisch mit Büchern von Professor Kronemeyer. Ich denke, wer heute noch ein Buch kauft, der darf sich auch vielleicht um eine kleine Widmung drinnen bedanken. Ja, miteinander reden bringt mich zum nächsten. Wir haben bei uns im Haus auch einen Generation Talk eben zum Thema